Ja, das, was Viorel gesagt hat, ist sehr wichtig und darum möchte ich noch ganz kurz, wir können sitzen bleiben vor der Predigt, dass wir zusammen beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, dein Wort zu studieren und uns vor allem Gedanken zu machen. Und ich bitte dich, dass du jetzt mit deinem Heiligen Geist bei uns bist, dass du unsere Herzen öffnest und dass du mir ganz besonders hilfst, dass ich dieses Thema rüberbringen kann in deinem Geist, Herr, dass die Worte wohlgewählt sind und dass deine Leitung sein kann bei jedem von uns. Und halte bitte alles Störende fern, damit wir uns konzentrieren können. Und das bitte ich im Namen Jesu. Amen. Simon hat gesagt in seinem Gebet, dass wir in ernsten Zeiten leben. Und ich glaube, das ist wahr. Das ist ganz interessant. Das ist jetzt nicht das Thema, unser Thema, aber es ist für mich immer wieder interessant, wenn ich von gewissen Begebenheiten höre, sehe, lese, was so passiert. Und zwar außerhalb der Gemeinde und innerhalb der Gemeinde. Wir wissen, dass in Amerika beispielsweise gerade ein verbitterter Wahlkampf stattfindet. Und ich wäre nicht gerne Amerikaner, weil ich könnte für niemanden davon die Stimme abgeben. Ja, Clinton oder Donald Trump. Ja, entscheidet euch, oder? Wie auch immer, es scheint, dass beides in eine prophetische Situation gleiten könnte. Ja, dann sehen wir die 500 Jahre Reformation, die übrigens schon eingeläutet werden dieses Jahr. Vom Papst, der in Lund in Schweden ein ganz besonderes Fest mit den Protestanten feiert. Und ich habe diese Woche ein Video gesehen, wo es darum geht, was denn eigentlich das ist, was er sagen möchte. Und es geht nicht darum, sagt er, die Zukunft bzw. die Vergangenheit zu verneinen. Ja, die historischen Fakten zu verneinen, sondern sie in einem neuen Licht darzustellen. Ja? Weil, ich meine, die historischen Fakten, die kann man ja nicht bestreiten, oder? Aber es geht darum, das Ganze anders darzustellen, als es in Wirklichkeit war. Ja? Und dann gibt es noch etwas, was ebenfalls in diesen Tagen passiert, und zwar eine Jahressitzung der Generalkonferenz, wo es auch um schwerwiegende Entscheidungen geht. Ich will nicht auf die genauen Einzelheiten gehen, aber es gibt Dinge, die drohen, unsere Gemeinde zu spalten. Ernsthaft drohen. Und wir sehen das wirklich das, was wir von der Bibel und von Schwester White alles sehen über die letzten Ereignisse. Ja, was muss denn alles passieren? Es muss eine weltweite Vereinigung geben, nicht wahr? Es muss die religiöse Freiheit eingeschränkt werden, es muss sich in Richtung Papsttum bewegen, es muss aber auch in der Gemeinde etwas geben, das nennt sich Sichtung, eine Trennung. Und die muss so stark sein, sagt Schwester White, dass wir den Eindruck haben werden, dass die Gemeinde fallen wird. Ja, wir werden uns das anschauen, was da so passiert und denken, das war's, es ist aus, vorbei. So schlimm muss das sein. Aber sie sagt, die Gemeinde wird nicht fallen, sondern danach wird sie noch viel stärker sein. Ja? Das sind Dinge, die uns das Wort Gottes zusammen mit den Begebenheiten, die wir um uns herum sehen, beschreibt. Allerdings sagt das Wort Gottes uns ein Detail noch mehr. Und jetzt würde man meinen, dass das sehr motivierend sein müsste für die letzte Gemeinde, um, ja was, aufzuwachen, um Erweckung und Reformation zu leben, ja, damit der Spätregen kommen kann, nicht wahr? Aber die Bibel sagt uns etwas anderes. Die sagt uns, dass in der letzten Zeit, trotz dieser Zeichen, die ja nicht jetzt erst passieren, muss man ehrlich sagen, jetzt sind sie natürlich sehr akut, aber große Ereignisse, die uns hätten aufwecken sollen, die gibt es schon einige Jahrzehnte mindestens. Die Bibel sagt uns, die letzte Gemeinde ist im Zustand von Laodicea. Was für ein Widerspruch. Scheinbar. Aber ich möchte jetzt einen kurzen Test mit euch machen. Alle melden, wenn man zustimmt oder wenn man nicht zustimmt, je nachdem. Wer von uns heute glaubt tatsächlich, was ich jetzt gesagt habe, dass die Botschaft an Laodicea in besonderer Weise für die Adventgemeinde gilt? Bitte die Hand heben. In besonderer Weise für die Adventgemeinde, ja? Okay. Gibt es jemanden, der total dagegen ist? Bitte Hand heben. Nein? Okay. Dann nehme ich mal an, dass die, die sich nicht gemeldet haben, sich einfach nicht getraut haben oder dachten, es ist nicht wichtig. Aber passt mal auf. Wenn das stimmt, dann betrifft es ja eine weltweite Gemeinde. Okay. Wer von uns glaubt aber, dass das auch die Gemeinden in Deutschland und Bayern betrifft? Bitte die Hand heben. Okay. Dann gehen wir doch mal weiter. Wer von uns glaubt denn eigentlich, dass diese Botschaft auch an die Adventgemeinde Wolfratshausen gerichtet ist? Jetzt, es scheint so, als würde die Schlinge immer enger werden, oder? Und jetzt kommt's. Wer von uns glaubt, dass diese Botschaft auch für dich und mich ist? Wisst ihr, was ihr damit sagt? Wisst ihr eigentlich, was ihr damit sagt? Kennen wir die Botschaft an Laodicea? Wir werden sie jetzt nicht im Detail studieren, wir werden nur ein paar kurze Gedanken haben. Sie sagt uns nämlich, dass wir blind sind und bloß. Sie sagt uns, dass wir glauben, dass wir von uns etwas glauben, was eigentlich nicht der Fall ist. Wisst ihr, es ist sehr einfach, warum dieses Experiment? Es ist sehr einfach zu glauben, dass die Adventgemeinde im Zustand von Laodicea ist. Das ist sehr einfach. Das können wir, wenn wir an Schwester Weid glauben, gibt es massig Zitate. Okay, super, abgehakt. Ja, weil die Gemeinde ist groß. Aber zu glauben, dass es nicht einfach für meinen Nachbarn bestimmt ist, ja, stimmt. Ich habe es schon immer gesagt, aber er will ja nicht hören, ne? Will ja nicht aufwachen. Sie ist auch für mich bestimmt. Und wenn ich das wirklich glaube, dann besteht die Gefahr, dass obwohl ich etwas für sehr richtig halte, obwohl ich meinen Weg für sehr gut halte, obwohl ich natürlich weiß, dass ich Fehler habe, ja, dass ich da vielleicht irgendetwas übersehen habe. Das ist die Gefahr. Ich behaupte nicht, und ich glaube nicht, dass Schwester Weid das behaupten würde, dass zwangsweise jeder zu jedem Zeitpunkt in diesem Zustand ist. Ja, aber die Gefahr ist sehr groß, dass ich es bin. Ich muss es in Betracht ziehen. Ja? Und das schürt das Ganze ein bisschen enger. Aber zurück zu diesem Zustand, und ich werde gleich etwas euch aufmalen. Können die hier sehen, wenn ich da etwas aufmale, oder soll ich es ein bisschen weiter vorschieben? Kann man die Tafel sehen, ja? Okay. Der Punkt ist, dass Laodicea etwas glaubt, was nicht ganz stimmt. Was glauben Sie denn? Glauben Sie, dass Sie erlöst sind? Ja. Ist das der Fall? In diesem Zustand, wie Sie sind? Was sagt Jesus, wenn ihr so bleibt? Also wahrscheinlich nicht, oder? Das bedeutet, wir werden uns nämlich, das hat nämlich etwas damit zu tun, worüber wir uns jetzt Gedanken machen werden. Das bedeutet, dass sie eine falsche Vorstellung haben, wie oder ab wann man erlöst ist. Ich will jetzt nicht im Detail diese Botschaft studieren. Ich muss dazu sagen, ich werde gewisse Punkte hier nur anreißen. Ja, ich erhebe nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Und vielleicht wird der ein oder andere denken, ja, das hätte man auch noch erwähnen müssen. Ja, kann sein. Und das bedeutet nicht, dass es falsch ist, nur weil ich es nicht erwähne. Aber ich habe da meinen Schwerpunkt und da muss ich mich reduzieren. Und eine zweite Sache, die ich erwähnen möchte, ist ganz wichtig, prüfen, ob das stimmt. Und wenn man etwas nicht so richtig verstanden hat, dann fragen. Naja, zwischendurch schwierig, aber dann halt hinterher. Ja, schreibt es euch auf, das ist ganz wichtig. Denn oftmals passiert es uns Menschen, dass wir etwas falsch verstehen, was jemand gesagt hat, nicht einfach von der Predigt her, sondern auch im Alltag, nicht wahr? Und dann dachten wir, der hat es so gemeint und dabei hat es ganz anders gemeint. Ja, ist schon mal passiert? Oder passiert es nur mir, dass ich etwas mal falsch verstehe? Okay, und jetzt wird eine ganz bestimmte Person gleich sich erinnern an etwas, was sie selbst vorgetragen hat. Bin ich sehr dankbar für die Predigt vor ein paar Wochen, denn es ging um, was ist, ja genau, normal. Und das hat mir ein paar neue Gedanken gegeben. Was ist denn eigentlich normal? Und ich werde nicht die Predigt wiederholen, aber vielleicht darauf aufbauen, auf ein paar Gedanken. Interessant, dass dann auch gleich die Flipchart noch dazu kommt, aber ich finde, es ist sehr gut, diesmal zu illustrieren. Wenn wir uns jetzt mal anschauen würden und einen Strahl machen würden, wie würden wir das Wort normal noch ersetzen können in biblischer Hinsicht? Normal, hatten wir festgestellt, ist, was Gott sagt, oder? So sollte es sein, oder? Im heutigen Verständnis ist das, da kommen wir noch hin. Aber absolut normal sollte eigentlich für uns sein, was Gott sagt. Und was Gott sagt, ist Wahrheit. So könnten wir das Wort ersetzen, Wahrheit. Absolute Wahrheit. Da gibt es kein links und rechts, das ist so definitiv. Also ersetze ich das mal. Und ich zeichne es mal hier so auf. Hier ist die Wahrheit. Ja? Jetzt gibt es ein Problem, das sich gerade in unserer heutigen Zeit sehr stark und mehr entwickelt. Und zwar, ist das die Wahrheit, die die Welt akzeptiert? Sagen Sie auch, das ist wahr. Sagen Sie auch, ja, es gibt diese Gebote, ja, ein paar sind vielleicht ganz gut, aber die, sagen Sie das? Also die Welt sieht die Wahrheit eher hier, oder? Oder sie sieht sie relativ. Es gibt zwei Aspekte. Ja, entweder relativ oder, sagen wir mal als Welt begriffsmäßig, was ist meine Wahrheit? Und meine Wahrheit, wenn ich ein Mensch der Welt wäre, ist in der Regel mehr links. Ja, also nicht da, wo Gottes Wahrheit ist. Ja, von Natur aus nicht. Sind wir uns soweit einig? Okay. Machen wir Welt. Das Problem ist natürlich, dass sich im Lauf der Zeit dieser Abstand hier immer mehr vergrößert hat. Wenn ich allein die letzten 20 Jahre mir anschaue, was vor 20 Jahren noch normal war und was heute normal ist, dann sind heute schon Dinge normal, die vor 20 Jahren noch nicht normal waren. Ja, ich möchte jetzt nicht auf die Details, aber wir wissen alle, was es mit Gender zu tun hat und vielen anderen Sachen. Ja, das heißt, das verschiebt sich immer mehr nach links hier. Nun, jetzt kommt Laodicea kurz ins Spiel. Denn Laodicea ist klug. Sie sehen nämlich das Problem. Sie sehen, dass die Welt ziemlich weit links ist von der Wahrheit. Ja? Und sie machen es ganz einfach und tun die Wahrheit hierhin. Das ist nämlich schon näher. Ja? Ich werde das noch erklären. Wie komme ich darauf? Nun, Laodicea glaubt etwas, hält etwas für wahr, was Gott nicht für wahr hält, oder? Ich will jetzt nicht, also der Abstand ist nicht, der ist einfach nur so aus Platzgründen, ja. Wahrscheinlich ist es mehr nach dort, ja. Aber sie halten etwas für wahr, was Gott sagt, nee, das stimmt nicht. Ja, sehen wir das? Das ist ein bisschen philosophisch zum Einstieg, darum mache ich das am Anfang. Später wird es dann einfacher, später werde ich mehr in Geschichten übergehen, ja. Aber jetzt müssen wir kurz nachdenken, beten, nachdenken. Sie sagen, das da ist wahr, ja, und verpassen das da. Und jetzt haben wir ein Problem. Wir haben ein Problem. Laodicea denkt, sie sind erlöst und sind es nicht. Ja, wie kann das sein? Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Laodicea hat viele Probleme, aber eins der Probleme ist, sie denken, sie haben genug, oder? Sie denken, sie sind reich. Sie denken, sie haben etwas erreicht, was sich Erlösung nennt. Sie denken, sie haben einen gewissen Standard erreicht. Ja? Und ich glaube, das ist das Denken von vielen von uns oder allgemein betrachtet, was eigentlich Erlösung ist. Wir denken, das ist die Welt. sie hurt, sie macht das und das, ja? Und das ist die Wahrheit. Und ab einem gewissen Stand, wenn ich den Sabbat halte, wenn ich das und das gemacht habe, ja, das habe ich als wahr erkannt und ausgelebt, ab einem gewissen Zeitpunkt, ja, wenn ich das getan habe, jetzt bin ich erlöst. Es ist nicht das Denken von vielen, dass Erlösung ein Punkt ist auf dieser Skala zwischen Wahrheit und Unwahrheit, mit Leben natürlich, den ich erreicht habe. Das Problem bei der Sache ist, dass dem nicht der Fall ist. Ich will es nicht unnötig komplizierter machen. Drum, was ist denn Erlösung eigentlich? Auf dieser Skizze. Erlösung ist weniger ein Punkt hier, als mehr eine Bewegung hierhin. Wie komme ich denn darauf? Ist es überhaupt biblisch, was ich hier sage? Nun, wir haben in der Bibel den Punkt, dass in Römer 5,1 heißt es, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja? Das heißt, Paulus macht sich stark dafür, dass ab dem Zeitpunkt, wo wir aufrichtig von Herzen glauben, sind wir was? Erlöst, oder? Ab dem Zeitpunkt. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wenn ein Sünder jetzt bereut, er hat vorher gemordet, gehurt und andere Dinge, aber er hat jetzt in diesem Augenblick die Wahrheit erkannt, er hat bereut und geglaubt. Ist er dann erlöst oder muss er erst noch ein paar Sachen machen? Er ist jetzt erlöst. Jetzt ist er in einer erlösenden Beziehung zu Gott. Ja? Auf der anderen Seite sagt uns die Bibel noch was anderes. Paulus sagt uns und schreitet vor in der Heiligung, ohne die keiner den Herrn sehen wird. Es scheint ein Widerspruch zu sein. Die Frage, die sich vielen Menschen automatisch stellt, ist, muss ich denn erst perfekt sein, bevor ich erlöst bin? Was ist die biblische Antwort? Und was ist die Antwort auf die Frage? Muss ich perfekt sein? Nein. Die Antwort ist nein. Aber die Bibel sagt uns dennoch, dass die Heiligung für die Erlösung zentral ist. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach auf dieser Skizze hier, ich habe etwas sehr Komplexes versucht aufzuzeichnen. Ja? Dass Erlösung nicht ein Punkt ist, an dem ich mich befinde und dort weiterhin befinde, sondern Erlösung eine Bewegung ist hin zur Wahrheit. Erlösung ist eine Bewegung. Jesus sagt, wandelt im Licht, damit euch die Finsternis nicht einholt. Es ist eine Bewegung. Und zwar auf zwei Ebenen. Einmal haben wir es verstandesmäßig. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich erkenne etwas, was die Bibel als Wahrheit sagt. Ich dachte vorher, es ist anders. Ja? Und jetzt erkenne ich, das stimmt gar nicht, Gott sagt es anders. Ich habe es erkannt. Und dann gibt es das Ausleben. Ja? Und beides gehört natürlich zusammen. Laodicea jedoch denkt zwar, dass sie vielleicht den einen oder anderen Makel noch haben, die wissen schon, dass sie nicht vollkommen sind, aber scheinbar sind sie stehen geblieben. Laodicea denkt, sie haben die Latte erreicht. Daraus ergeben sich einige Fragestellungen für uns. Und die will ich noch ganz kurz ansprechen. Vielleicht ganz kurz. Wenn das die Wahrheit ist und Norm, ja, ich muss die zwei Aspekte erwähnen, weil es sie einfach gibt. Links von der Norm bezeichne ich die Dinge, die nicht der Wahrheit entsprechen. Ja? Sprich, Gott fordert von uns, den Zehnten zu geben. Nur mal als Beispiel. Ja? Und links davon ist, nein, ich brauche keinen Zehnten geben. Okay? In etwa. Oder wie auch immer. Rechts von der Norm sind Dinge, die Gott nicht fordert, ich sie aber als Forderung ansehe, die verpflichtend ist für die Errettung. Anderes Beispiel, wir setzen also Standards, die Gott nicht gesetzt hat. Okay? Zum Beispiel, ich sage, nein. Er hat zu dem reichen Jüngling gesagt, du musst alles geben. Das heißt, du nicht der Zehnte, sondern jeder muss alles verkaufen, sonst wird er nicht gerettet. Zum Beispiel. Plumpes Beispiel. Glaubt wahrscheinlich keiner. Aber verstehen wir? Rechts davon ist, ich setze etwas als Wahrheit, was nicht der Fall ist. Ja? Okay. Aber wir haben uns ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, jetzt ab wann ist man erlöst? Und wir haben festgestellt, wenn man glaubt und sich einreiht in diese Bewegung. Da haben wir beide Sachen mit Rechtfertigung und was noch? Heiligung. Wenn jemand sagt, mir reicht Rechtfertigung, was ist dann? Ist er dann in der Bewegung? Nicht mehr, oder? Er bewegt sich nicht Richtung Wahrheit. Eine zweite Sache aber, und ich werde jetzt absichtlich ein bisschen provokativ sein, nicht um der Provokation, sondern es ist eine häufig gestellte Frage. Und ich will ein bisschen Denkmuster machen. Wir brauchen ein paar Denkmuster, bevor wir in die Praxis reinkommen. Also, der Punkt ist der, manchmal glauben wir, man muss einen gewissen Standard erreicht haben, also wie Laodicea, und ab dann ist man gerettet. Ja? Aber dann gibt es noch ein anderes Extrem. Ich werde einfach mal in die Runde fragen. Muss man, um erlöst zu sein, bitte aufpassen, aber es ist nur eine Testfrage, muss man vegan sein? Nein. Muss man nicht. Ich stimme euch zu. Okay. Aber jetzt kommt die zweite Frage. Der Punkt ist, häufig reduzieren wir etwas, ob man erlöst ist oder nicht, auf Dinge, die wir tun oder nicht tun, ohne in Betracht zu ziehen, welches Vorwissen ich habe und so weiter und so fort. Oder die Beziehung von jemandem zu Jesus und so weiter. Ja? Es stimmt, vegan ist keine Testfrage, aber jetzt meine Frage, und sie wird immer provokativer, muss man denn vegetarisch sein, um erlöst zu sein? Nein. Okay. Sind wir uns da einig? Okay. Weitere Frage, muss man reines Fleisch essen, nur um erlöst zu sein? Oder wird es erlöste Schweinefleischesser geben? Jetzt wird es schon happiger, oder? Ja, obwohl wir in Jesaja 66 einen Text haben, dass in die neue Stadt die Schweinefleisch essen, nicht reinkommen werden. Aber der Punkt ist der, wir haben andere Texte, die uns sagen, es kommt darauf an, wie viel Licht ein Mensch hatte. Römer 2 beispielsweise, Paulus, als er sagt, Gott schaut über die Zeit der Unwissenheit hinweg. Und dann gibt es noch die Frage, muss man den Sabbat halten, um erlöst zu sein? Nein, warum verkündigen wir ihn denn dann? Wenn man es nicht braucht. Versteht ihr? Und was ist das Problem bei dem Ganzen? Es ist die Denkweise. Denn die Denkweise ist, die sich dahinter verbirgt, ich muss einen Standard erreicht haben, um erlöst zu sein. Versteht ihr? Das ist die Denkweise dahinter. Wenn, dann, ja, wenn ich Schweinefleisch esse, dann, ja, dann nicht, ne? Oder wenn ich den Sabbat nicht halte, oder? Ja? Das ist die Denkweise. Das Problem ist, Erlösung ist eine fortschreitende Sache. Was ist eine Erlösungsfrage? Um es abzukürzen, es gibt einen guten Artikel, der ist nur ganz kurz in der Salvation and Service. Ich weiß nicht genau, welche Ausgabe, später kann man das klären. Und die Autorin sagt, letztendlich ist nichts eine Erlösungsfrage und kann alles für mich sein. Alles kann für mich eine Erlösungsfrage sein. Wie kann das sein? Nun, wie funktioniert Erlösung? basierend auf diesem Modell. Gott zeigt mir durch den Heiligen Geist Wahrheit, oder? Die Bibel sagt uns, der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit, oder? Jetzt ist es so, dass der Heilige Geist kommt und anklopft und sagt, hallo, hier ist Wahrheit. Und ich sage, aber das ist doch keine Erlösungsfrage, oder? Wenn ich das tue, bleibe ich hier stehen. Versteht ihr, was ich meine? Erlösung ist Fortschreiten. Und natürlich gibt es Dinge, die Gott ganz klarer gesagt hat in seinem Wort. Und es gibt Dinge, die ein Wachstum bedürfen. Ja, das ist gar keine Frage. Aber der Punkt ist, alles, was Gott sagt, ist wichtig. Sehen wir das auch so? Alles, was Gott sagt, ist wichtig. Und insofern, es ist ein Wachstum. Es ist ein stetiger Wachstum. Und auf dem Weg hier passiert was? Wir fallen auch, oder? Oder wir treffen auch mal nicht gute Entscheidungen, oder? Okay. Aber letztendlich geht es um diesen Weg, dass wir auf diesen Weg zurückkommen. Das nennen wir die Heiligung, oder? Ist es soweit bis hierher die Skizze klar? Der Punkt ist, Erlösung ist nicht ein Zeitpunkt, sage ich einfach mal, sondern ein Fortschreiten. Ich wandle mit Gott. Ja, ist es soweit klar? Ich bin mir nicht sicher, wenn ich in die Gesichter sehe, wenn es eine konkrete Frage gibt. Jetzt ist die Gelegenheit. Okay. Gut. Jetzt ist aber die nächste Frage, wenn wir das geklärt haben, ab wann ist man erlöst? Nun, man kann vegan sein und erlöst sein, das ist möglich. Man kann auch vegetarisch und erlöst sein, das ist auch möglich. Und man kann auch Fleisch essen und erlöst sein, oder? An unserem Beispiel. Man kann sogar Schweinefleisch essen und erlöst sein. Mhm. Naomi schaut, aber das ist möglich. Wann ist es möglich? Wenn die Person das Licht noch nicht gekriegt hat. Ja? Dann kann sie es natürlich nicht wissen, oder? Fordert Gott von uns etwas, das wir tun, was wir nicht wissen? Nein. Es ist ein Fortschreiten in der Wahrheit. Okay. Aber jetzt stellen wir die nächste und abschließende Frage zu dem ist, was bestimmt denn, was der Standard ist oder die Wahrheit? Wo kriegen wir das denn her? Wo ist denn das? Wo befindet sich das? Wo kriegen wir das her? Oder sind wir eher so, naja, die Welt hat das Denken, du hast deine Wahrheit, das ist interessant, aber ich habe meine Wahrheit. Ja, gibt es so etwas? Bei absoluter Wahrheit, nein, aber es gibt, wie weit ich die Wahrheit schon verstanden habe, das gibt es schon. Ja, und jeder ist auf einem anderen Level von uns und das ist ganz normal. Das widerspricht dem hier überhaupt nicht. Ja, aber es gibt etwas, was uns sagt, was die Wahrheit ist und das ist zentral. Die Bibel, oder? Sind wir uns da einig? Okay, wer hat die Bibel geschrieben? Wir müssen nicht die Namen nennen, aber... Bitte. Genau, also mit anderen Worten Propheten, oder? Genau. Die Bibel ist prophetisches Wort. Ja? Jedes Buch? Da gab es im Verlauf der Kirchengeschichte vielleicht Streitigkeiten, aber wir kommen zu dem Schluss, jedes einzelne Buch hier ist von Gott inspiriert. Mit Ausnahme der Apokryphen, die sind aber hier nicht drin. Okay, aber der Punkt ist der, ist nur die Bibel Wahrheit? Oder erhalten wir noch mehr Quellen zur Wahrheit, wir als Adventisten? Und wo kriegen wir die außerbiblische Wahrheit her? Das stimmt. Propheten, die nicht im Wort Gottes erscheinen. Aber was meinst du mit, sie müssen an der Bibel geprüft werden? Die Bibel ist die Prüfung, ob das, was sie sagen, wahr ist. Eigentlich noch mehr, die Bibel ist die Prüfung, ob sie überhaupt Propheten sind oder nicht. Es gibt auch falsche Propheten. Frage. Verbreitet ein wahrer Prophet Lügen oder Unwahrheiten? Solange er ein wahrer Prophet ist. Verbreitet er es als Gottes Wort? Ein wahrer Prophet. Sind wir uns da unsicher? Ich frage nicht, ob ein wahrer Prophet sündigen kann, weil er kann sündigen. Ich frage, ob ein wahrer Prophet als Gottes Wort etwas gibt, was nicht der Wahrheit entspricht. Das ist eine wichtige Testfrage. Nein. Die Antwort ist nein. Solange er ein wahrer Prophet ist, sagt er die Wahrheit. Er muss geprüft werden an der Bibel, ob er ein wahrer Prophet ist. Wenn wir etabliert haben, dass er einer ist, dann müssen wir das nehmen, oder? Stimmen wir denen überein? Natürlich ist es so, dass wir auch in der Bibel alles im Zusammenhang verstehen müssen, oder? Es gibt Bibeltexte, die sind schwierig. Es gibt Texte von Schwester Weid, die sind schwierig, oder? Alles im Zusammenhang. Aber wir müssen annehmen, dass es Gottes Wort ist. Oder? Stimmen wir dem soweit überein? Der Punkt ist nämlich der, dass das war nie anders. Als die Apostel gepredigt haben, hatten die damals die Bibel. Sie hatten nicht die Bibel, sie hatten Schriften aus dem Alten Testament. Sie hatten nicht die Bibel, wie wir sie heute kennen. Sie hatten Schriften aus dem Alten Testament. Und daran wurde geprüft, ob Paulus und Petrus und Johannes ein echter Prophet sind. Ja? Aber lesen wir mal, mit welcher Autorität Paulus schreibt. Das ist ganz interessant. Das bedeutet, die Menschen damals mussten auch den Geist der Weissagung annehmen. Und wenn sie es nicht taten, ja, wie standen sie? Hier gesehen? Und sind stehen geblieben letztendlich. Ja? Das Licht ist fortschreitend. Nicht wahr? Gott schenkt fortschreitend Licht. Vielleicht war einiges hier von ein bisschen basic, aber ich glaube, das war sehr wichtig, dass wir es sehen, dass nicht meine Meinung und auch nicht mein Gefühl und auch nicht, was ich erfahren habe, ist der Standard für Wahrheit, sondern machen wir es einfach Gottes Wort. Oder? Wir dürfen. Ich bin überzeugt davon, dass wir rein inhaltlich sagen dürfen, dass Schwester Weid, was sie uns mitgibt, Gottes Wort ist. Ja? Weil es sich in der Art und Weise, es ist nicht die Bibel, aber es unterscheidet sich in der Art und Weise in der Inspiration nicht. Es gibt in der Bibel keine Propheten zweiten Grades, zweiter Klasse. Das, was der sagt, das nehmen wir alles. Und was der sagt, ja, dann nehmen wir schon das meiste. Aber ja, aber nicht alles. Ja, der ist ja nur so ein zweitklassiger Prophet. Gibt's nicht. Aber auch hier wiederum, wenn ihr anderer Meinung seid, könnt ihr mich gerne danach ansprechen. Okay, jetzt gibt's einen Punkt, jetzt gehen wir kurz rein in die Thematik und öffnen einen Text in 2. Thessaloniker. Es waren Basics gerade, aber 2. Thessaloniker sagt uns etwas ganz Interessantes. Ich werde ein bisschen verkürzen. Ich lese nur diesen Text und die anderen werde ich euch erwähnen, wer mitschreiben möchte. In 2. Thessaloniker sehen wir ab Vers 7, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller, was Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen. Weil, warum? Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben. Mit anderen Worten sagt uns der Text in Bezug auf unsere Skizze, dass am Ende der Zeit es auf Wahrheit und auf Lüge ankommt. Ja? Aber nicht nur auf Wahrheit, sondern wo ist der Unterschied zwischen denen, die gerettet werden und die verloren gehen? Hier. Ist der Unterschied, dass sie einen gewissen Standard erreicht haben? Die Liebe zur Wahrheit. Das ist der Unterschied. Die einen haben sie angenommen und wir haben gesehen, dass Wahrheit eine fortschreitende Sache ist und die anderen haben sie nicht angenommen. Und nicht nur, dass sie nicht angenommen haben, sie wurden betrogen. Und die Bibel sagt uns in Epheser 4,22, in Hebräer 3,13, dass das, was sie betrügt, das ist dasselbe Wort hier, was ist? Es ist die Sünde und es sind die Begierden. Ja? Die Sünde und die Begierden betrügen uns, sodass wir die Liebe zur Wahrheit nicht annehmen. Mit anderen Worten, wenn wir es ganz praktisch runterbrechen würden, man könnte hier viel theologischer sein, aber wir brechen es ganz praktisch runter und sehen, dass man sieht Wahrheit, man erkennt Wahrheit, aber jetzt kommt die Verführung und sagt mir, nicht das, das ist schöner, das ist besser, ja? Und worauf basiert dann meine Entscheidung? Nicht worauf sollte sie, sondern worauf basiert sie bei denen, die verloren gehen? Sie werden verführt. Sie glauben der Verführung, der Begierden, der Sünden. Ja? Und entscheiden sich dafür. Und entscheiden sich nicht, die Wahrheit zu lieben. Das bedeutet, Liebe zur Wahrheit. Übrigens, was beschreibt am besten, was Liebe ist, welcher Text in der Bibel? 1. Korinther 13. Und es ist interessant, wenn wir haben jetzt nicht die Zeit, aber 1. Korinther 13, wenn wir uns das mal durchlesen, dann sehen wir, dass, ich glaube, 2 oder 3 Begriffe der Beschreibungen haben etwas mit Gefühlen zu tun. Und die anderen haben was mit Prinzip zu tun. Liebe hat etwas mit Gefühl durchaus zu tun, aber es hat viel mehr mit Prinzip zu tun. Ja? Das wäre etwas für euer persönliches Studium, dass Liebe nicht einfach meinen Gefühlen und Neigungen nachzufolgen bedeutet, sondern einem göttlichen Prinzip, das mir durch den Heiligen Geist geschenkt wird. Ja? Vereinfacht gesagt. Okay. Gut. Das bedeutet, diejenigen, die letztendlich gerettet werden, sind diejenigen, die in dieser Erlösung wandeln. Sie haben die Wahrheit mehr lieb gewonnen als die Sünden und die Begierden. Heißt nicht, dass sie nicht sündigen, heißt auch nicht, dass sie keine Lust an der Sünde niemals verspüren. Okay? Nur, dass wir uns hier verstehen. Sie sind genauso gefordert. Okay. Ich möchte heute, ich habe nur noch wenig Minuten, aber ich möchte dennoch ein paar Dinge ansprechen, die ich noch nie angesprochen habe, und das sind Sachen meiner persönlichen Erfahrung. Und ich möchte es mit diesem Thema assoziieren dann. Jugendlichen, jetzt kann es auch für euch interessant werden, weil ich war auch mal so alt wie ihr. Glaubt ihr nicht? Ist aber so. Und ich bin in einer adventistischen Familie groß geworden, genau wie ihr. Aber ich kam in ein Alter, ich kam in Sachen, wo, und ich glaube, diese Sehnsucht haben wir alle, ich wollte eigentlich nur, ja, was will jeder? Was ist euer höchstes Ziel? Sag's laut. Was will jeder Mensch eigentlich? Bitte? Ja, das gehört dazu, aber es ist noch eins drüber. Bitte? Genau, glücklich sein. Ich wollte eigentlich nur glücklich sein. Und ich glaubte, dass ich es bei dem, was Gott mir gibt, nicht sein kann. Nun, man muss dazu sagen, dass ich in einer Zeit lebte, die ein bisschen anders war wie eure. Denn damals, muss ich jetzt rückblickend sagen, hat man viele Aspekte des Evangeliums nicht so richtig verstanden. Ja, es ging mehr um das, was ich beschrieben habe. Wenn du etwas Bestimmtes tust und erreicht hast, dann bist du gut. Ja. Es ging nicht darum, in einer Entwicklung zu sein und fortschreitend. Nicht erst, wenn man etwas erreicht hat und selbst dann noch drüber hinaus. Und viele andere Aspekte. Ich wollte eigentlich nur glücklich sein. Ich wollte nie böse sein. Aber was so vielen passierte ist, ich fand meinen Reiz in der Welt. Wie erfolgte das? Es erfolgte tatsächlich durch Freunde aus der Gemeinde, die Drahtzieher waren. Sodass man heute sagen kann, dass alle aus unserer Gemeinde damals, wir hatten 15 oder 20 Jugendliche, sind bis auf eine oder so, sind alle in die Welt gegangen. Alle. Nach und nach. Und insofern sagt es uns auch heute schon, was die Erziehung angeht, wie viel Einfluss auch Freunde haben können. Nicht nur weltliche Freunde, die erst recht. Aber sogar Menschen in der Gemeinde können es sein, die einen aus der Gemeinde rausziehen. Wirklich. Und die erst recht, genau. Ich will mich natürlich hier nicht als Unschuldslamm darstellen, denn sie haben mich dorthin gezogen, wo ich auch gerne hin wollte, muss man dazu sagen. Ja? Aber nichtsdestotrotz, ich als der Jüngste ging auch in diese Richtung. Nun, wie ging es mir denn in der Welt? Denn jetzt, es war ja nicht so, dass ich nie in die Gemeinde gegangen bin. Alle ein, zwei Monate ging ich schon hin, weil man muss ja auch ab und zu den Eltern sagen können, dass man in der Gemeinde war, nicht wahr? Dass man brav war, dass man gar nicht so abgefallen ist, ja? Wisst ihr, was man in der Welt alles machen kann? Fast alles, was ihr wollt, ist toll, oder? Das dachte ich nämlich auch. Das Problem ist, dass all meine Bemühungen, um irgendwie glücklich zu werden, nicht hingehauen haben. Egal, was ich getan habe. Nicht, dass ich mich nie gut gefühlt habe, das habe ich nämlich sehr viel. Aber, wisst ihr, nach einem Partyabend, was kommt danach? Es kommt der Morgen. Und wisst ihr was? Danach hast du nicht mehr, als du vorher hattest. Es ist traurig. Wenn du mal drüber nachdenkst und man kam in die Situationen, wo man mal gedacht hat, okay, toller Abend, aber das war's jetzt auch schon. Was habe ich jetzt wirklich bleibend bekommen davon? Die Antwort war stets dieselbe. Es war nichts. Es war ein Kater am nächsten Tag und zwar kein Tier. Naja, aber wisst ihr, was das Tolle ist? Dass Gott Mitleid mit uns hat und uns nicht so schnell aufgibt. Und wisst ihr was? Das hat mich damals ganz schön gestört. Weil ich dachte tatsächlich in vielen Situationen, dass Gott mir einfach nicht erlaubt, glücklich zu sein. Ja? Weil das Problem bei mir war, ich hatte doch noch irgendwie eine gute Erziehung. Und ich war nicht ganz so böse wie alle, die um mich herum sind. Ja? Es gab Dinge, an die ich mich noch gehalten habe. Die konnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und es schien so, dass diejenigen, die alle Grenzen durchbrochen haben, die waren fröhlicher, waren sie nicht. Aber es schien so. Und ich dachte mir, jetzt vermasselt er es mir sogar in der Welt. Ich war richtig böse auf Gott. Aber die Zeiten wurden besser, nicht wahr? Nein, sie wurden immer schlimmer. Und es kam dazu, dass ich in einer Zeit war, wo es mir richtig schlecht ging in jedem Bereich. Die Freundschaften zerbrachen. Das Geld war alle. Beruflich? Naja. Privat? Nein. In jeder Hinsicht. Wisst ihr, ich war damals gewohnt, möglichst viel Spaß zu haben. Und wie hat sich das ausgedrückt? Ich ging mindestens zweimal in der Woche weg. Freitag und Samstag. Und öfter auch mal unter der Woche. Ja. Ich war davon abhängig. Ich habe von Wochenende zu Wochenende gelebt. Von Spaß zu Spaß. Das war mein Leben. Dazwischen gab es auch was, aber das war nicht so spannend. Und jetzt wisst ihr, was man braucht, wenn man weggeht? Zwei Dinge. Normalerweise. Man braucht jemanden, mit dem man weggeht, oder? Und dann braucht man auch noch Geld, weil das ist ganz schön teuer, müsst ihr wissen. Und auf einmal hatte ich beides nicht mehr. Ganz toll, oder? Ich fühlte mich wie auf kaltem Entzug. Der Freitagabend kam und mir fiel die Decke so dermaßen auf den Kopf. Und Samstagabend, und ich konnte zu dieser Zeit an meiner Situation nichts ändern. Denn um wegzugehen, dachte ich, das war meine Denkweise, brauche ich Freunde. Naja gut, ich konnte es auch mal alleine versuchen, aber auch da brauche ich wieder mal Geld. Und hatte ich beides nicht. Gott hat mich durch viele andere Sachen noch, die ich nicht erwähne, dazu geführt, dass ich total am Ende war. Und wisst ihr, was die Situation kam? Ich kann mich noch heute erinnern. Ich habe studiert und ich habe in den Ferien gearbeitet, eine Arbeit, die mir überhaupt nicht gefallen hat. Und ich sitze im Bus zur Arbeit, oder ich glaube, das war sogar zurück, und ich denke mir, das macht alles keinen Sinn. Ich habe wirklich alles versucht. Nicht einmal, nicht zweimal, nicht fünfmal, nicht zehnmal. Es macht keinen Sinn. Okay, Gott, jetzt machen wir es mal auf deine Weise. Ich bin zwar richtig böse auf dich, weil du mir den Spaß vermasselt hast, aber jetzt machen wir es mal auf deine Weise. Das war der Anfang. Ging es mir sofort besser? Nein. Aber ich wusste einige Sachen und das führe ich auch auf die Erziehung zurück. Denn eine Sache, auch wenn meine Eltern so wie alle damals geschwommen sind und viele Dinge theologisch wohl nicht verstanden hatten und so weiter und wie man Sachen beibringt, haben sie mir ein paar Sachen mitgebracht, für die ich ihnen definitiv dankbar bin. Denn ich wusste eine Sache. Okay, jetzt gehe ich zu Gott zurück. Was muss ich denn machen? Was mache ich denn jetzt? Und das Tolle ist, meine Mama hat mir die Gewohnheit beigebracht, in der Bibel zu lesen und zu beten. Jeden Tag. Ich hatte von klein auf diese Gewohnheit. Ich habe es, als ich klein war, es nicht gemocht. Ich habe schon dann ab und zu gemocht, ja. Aber ich habe es nicht gemocht, dass sie immer wieder nachgefragt hat. Sie war richtig stressig. Die war richtig hinterher, ja. Der Punkt ist, danach fiel es mir überhaupt nicht schwer, als ich wieder auf dem Weg war. Wisst ihr, die meisten Jugendlichen, ich habe in vielen Jugendgruppen war ich unterwegs, und das Schwierigste ist, eine richtige Beziehung zu Gott zu haben. Das Schwierigste ist, ein geordnetes Andachtsleben zu haben, ein geordnetes Gebetsleben zu haben. Ja, für die meisten, ich sage nicht für alle, aber für die meisten. Für mich war das überhaupt gar kein Problem. Denn ich hatte die Gewohnheiten im Kopf schon sehr früh gebildet. Und ich wusste noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel den Sabbat halten und viele andere Sachen. Ja, kein Fernsehen schauen am Sabbat und so weiter. Damals habe ich Fernsehen geschaut. Und was passierte war, okay, ich weiß, jetzt gehe ich Sabbat für Sabbat in den Gottesdienst. Ich war nicht mehr nur einmal in einem Monat, und zwar zur zweiten Stunde, nicht zur Lektion, weil da kann man ja gefragt werden, das ist sehr unangenehm. Ja, diese Gespräche habe ich nie gemocht. Ja, man geht sogar um 9.30 Uhr schon in den Gottesdienst. Puh, was werden die Leute sagen? Die kennen mich so gar nicht. Ja, die wissen, ich bin ein Tourist, der alle paar halben Mal vorbeischaut. Ja, die waren schon sehr erstaunt, dass wir wieder, übrigens, es war relativ parallel zu der Erfahrung von meinem Bruder. Die waren schon sehr erstaunt, dass wir wieder in den Sabbat-Gottesdienst gekommen sind. Woche für Woche, 9.30 Uhr. Sehr interessant. Und dann passierte ein weiteres Wunder. Denn jetzt saß ich in der Sabbatschule und ich habe begonnen, meine Bibel zu lesen, und ich glaube, ich habe auch die Sabbatschule angefangen zu lesen und so. Und jetzt haben die Leute geredet und ich hatte plötzlich einen Gedanken, den ich teilen wollte. Den hatte ich in einer Woche und dann, ich habe mich nicht getraut, was zu sagen. Ach, Mensch, aber ich dachte, der war so wichtig, der Gedanke. Ich habe nichts gesagt. Nächster Sabbat, ähnlich. Und dann, irgendwann mal habe ich mir vorgenommen, na, jetzt muss ich was sagen. Ich kriege einen Gedanken, der ist ja nicht zufällig da und es wurde nicht erwähnt, dieses Thema, also sage ich mal was. Und ich kann mich genau erinnern. Sie reden so und die Hand geht langsam nach oben und erst hat es die Sabbatschullehrerin nicht gesehen und dann sind alle erstaunt. Ist es eine Meldung? Ja, und der Schweiß, man hat es wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber ich habe innerlich so geschwitzt, ja. Und das war das erste Mal, dass ich was gesagt habe. Ich glaube, die Leute haben mir gar nicht zugehört, weil die waren noch immer so erschrocken, dass ich etwas sage in der Sabbatschule, dass die gar nicht wussten, was ich gesagt habe. Nun, das war das erste Mal. Aber aus dem ersten Mal wurde ein zweites Mal, aus dem zweiten Mal ein drittes Mal. Und so begann ich, aktiv zu werden in der Gemeinde. Ganz interessant. Noch eine kurze Sache. Wisst ihr, als ich klein war, habe ich Ellen White gehasst. Die hat mich nämlich regelmäßig verprügelt. Kennt ihr das, wenn man mit Ellen White geprügelt wird? Warum darf ich das und das nicht? Na, Ellen White sagt das so. Bisch! Also, ich mochte die Bibel, aber Ellen White, nein, ich hatte so eine Einstellung, die viele Adventisten haben, zeig's mir aus der Bibel, nicht von Ellen White, ja? Aber ich war aufrichtig in dieser Einstellung, ich wollte nach vorne gehen. Ich wollte nach vorne gehen. Und wisst ihr, was einmal passiert ist? Mein Bruder hat ein Buch gelesen und er hat es mir empfohlen und hat gesagt, du, liest es doch auch mal, das ist voll gutes Buch. Ich so, aber das ist von Ellen White. Ach, das ist gut, lies doch mal. Ja? Es war der Schritte zu Jesus. Okay, ich habe mich durchgerungen. Und dann habe ich dieses Buch gelesen. Und wisst ihr was? Ellen White war meine gute Freundin. Ja. Die hat nämlich genau das geschrieben, was ich schon vorher in der Bibel entdeckt habe. Nur die hat so wunderbar geschrieben, dass ich wusste, okay, ich muss diese Frau erst selber kennenlernen, bevor ich mir ein Urteil bilde. Okay, das habe ich jetzt lang gemacht. Noch ein paar Sachen dazu. Aber wisst ihr, als ich so angefangen habe, die Bibel zu lesen und ja, aktiv zu sein, ist mir nach einigen Monaten etwas sehr schnell bewusst geworden. Heutzutage höre ich immer wieder von Predigten, vielleicht nicht von hier, aber von anderen, und im Laufe der Jahre habe ich es immer wieder gehört, dass wir als Adventgemeinde nicht das Problem haben, dass wir nicht genügend wissen über die Bibel. Denn wir sind das Volk der Bibel und des Buches. Ja? Unser Problem ist nicht das Kopfwissen, unser Problem ist einfach, keine Ahnung, dass wir nicht lieb genug sind. Ich habe festgestellt, dass das gar nicht so stimmt. Das mag mal der Fall gewesen sein, aber ich kann euch sagen, dass nach wenigen Monaten, Leute, ich war viele Jahre in der Welt, ich habe nichts gelesen. Nach wenigen Monaten wurde ich ständig gefragt. Und noch ein zweiter Punkt, wenn jemand denkt, dass ich besonders intelligent war, das war ich nicht. Ja, erstens habe ich das Abitur gerade noch so geschafft, mit dem schlechtesten Schnitt, den ihr euch überhaupt vorstellen könnt, erstens. Und zweitens habe ich durch den vielen Alkohol, den ungesunden Lebensstil wahrscheinlich die meisten Gehirnzellen so dermaßen verbraucht, die ich hatte. Ich war nicht zu intelligent und dennoch durch regelmäßiges Bibelstudium und Teilnahme an der Sabbatschule wusste ich in wenigen Monaten mehr als viele Glieder, die viele Jahre und Jahrzehnte drin waren. Hier ist nichts zu meiner Ehre, es geht um das Prinzip. Und ich musste im Laufe der Zeit erkennen, dass viele von uns Adventisten, die Säulen des Adventismus, niemandem beibringen könnten. Vielleicht könnte man auch aus der Bibel zeigen, wo über den Sabbat was geschrieben steht. Aber ganz ehrlich, wer kann mir aus der Bibel 1844 erklären? Oder andere Dinge. Wissen über die Bibel ist heute ein Mangel bei uns. Okay, und das Ganze war fortschreitend. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht von einem Punkt dorthin gelangt bin, wo ich heute bin. Ja, es war fortschreitend. Fortschreitend und fortschreitend. Und auch da hatte ich noch viele Fehler gemacht. Und tatsächlich kam es so weit, dass ich in eine persönliche Krise gekommen bin. Eine richtige Krise nach etwa 1,5 Jahren, nachdem ich umgekehrt bin. Eine richtig heftige Krise. Durch Begebenheiten. Und es wäre für mich einfacher gewesen, so dachte ich, wieder zurückzukehren. Denn es war eine richtig heftige Krise. Aber das konnte ich nicht. Ich konnte nicht, ich hatte dieses Gefühl, ich kann jetzt nicht umkehren. Ich kann nicht wieder dorthin, von wo ich gekommen bin. Es geht nicht. Ich bin zu weit gegangen. Ich habe Jesus zu sehr kennengelernt. Es geht nicht mehr. Und drum habe ich da auch keine Lösung gesucht, sondern meine Lösung war, Gott noch intensiver zu suchen. Wisst ihr, manchmal ist es so, in Zeiten in der Krise, dann suchen wir Gott erst richtig. Das ist auch der Grund, warum Gott Krisen zulässt. Ja, einer der Gründe. Und ich möchte einen Merksatz euch mitgeben, aus was ich für richtig halte. Wenn Verbindungen in eurem Leben abbrechen, ist es immer ein Ruf von Gott, der euch zu sich ziehen möchte. Ich habe diesen Satz als Wahrheit erfahren. Und ich habe auch Ähnliches bei Schwester White gelesen. Wenn Verbindungen, die ihr für sehr wichtig hieltet, abbrechen in eurem Leben, dann ist es immer ein Ruf, Gott intensiver kennenzulernen. Es ist eine Chance. Und so sah es aus, dass meine Andachtszeiten viel länger wurden. viel intensiver und Schritt für Schritt tat sich etwas. Und eine Sache, die mir auch kam, das ist ganz interessant. In dieser Zeit, wisst ihr, wie mich Gott geführt hat? Das ist interessant. Ganz besonders in dieser Zeit, ich kannte noch nicht viele Sachen von Ellen White. Ja, ich habe schon Ellen White gelesen, aber jetzt nicht so viele Sachen. Ja? Gott hat mir in dieser Krise einen Gedanken gegeben und er hat in dieser Zeit mir mehrmals so etwas gemacht. Er hat mir einen Gedanken gegeben, den ich nicht aus der Bibel so kannte, aber den ich später bei Ellen White fast identisch gelesen habe. Denn ich habe mich gefragt, wie kam es zu dieser Krise? Warum ist das passiert? Ja? Warum ist es passiert? Und Gott hat mir den Gedanken gegeben, du magst es jetzt nicht wissen, aber hernach wirst du es verstehen. Es wird der Tag kommen, wo ich es dir genau erklären werde. Und er hat mir noch mehr Sachen in dieser Richtung gegeben. Ja? Und ich habe mir gefragt, okay, wo kommt das her? Später habe ich solche und ähnliche Sachen, ich will es jetzt nicht zu sehr ausführen, bei Ellen White gelesen. Und ich wusste, der Heilige Geist hatte zu mir dadurch gesprochen. Nun, es ging weiter, meine Beziehung zu Gott wurde intensiver. Und ich muss dazu sagen, das ist meine Erfahrung, das ist mein Weg. Ja? Das bedeutet nicht, dass ich diesen Weg auf jeden hier identisch sehe. Es ist mein Weg. Wir alle sollten wissen, wo die Wahrheit ist, wo die Norm ist. Und wir können sie hier finden und bei den Schriften von Schwester White, die ganz klar ist. In vielen Sachen und in manchen Sachen müssen wir uns ein bisschen die Zähne ausbeißen. Ja? Und dann kam es dazu, dass ich bei einem Essen war und eine treue reformadventistische Schwester, nachdem ich bestellt hatte, sagte, was? Du isst noch Fleisch? Und ich habe es nicht verstanden eigentlich, weil ich kannte bis dahin die Gesundheitsreform gar nicht. Ich wusste schon, dass es ein paar Vegetarier gibt, aber ich wusste nicht warum. Ja. Und sie hat es nicht böse gesagt oder so. Ja. Und wir haben ein bisschen geredet und sie hat halt gemeint, dass, sie hat es gesagt, ich zitiere nur sie, dass konservative Adventisten kein Fleisch essen. Ja. Und sie hat mir nicht großartig begründet, warum. Sie war etwa in meinem Alter. Und ich habe mir Gedanken gemacht darüber. Ich wusste nicht die Begründungen oder so. Aber das Interessante war, nicht nur zu dieser Zeit, aber irgendwann mal vorher, habe ich eine Sache gelesen bei Paulus. Wisst ihr welche? Wenn Fleischessen für meinen Bruder ein Anstoß ist, so will ich nie Fleisch essen. Natürlich war der Kontext anders. Aber das Prinzip hatte ich mir gemerkt und ich dachte mir, nun, es ist, ja, ich verstehe vielleicht nicht alles hier, aber ich verstehe, dass das anscheinend für viele ein Anstoß ist. Also versuche ich doch mal eine Zeit lang ohne. Ja, einfach unverpflichtend, unverbindlich. Und ihr müsst dazu eine Sache wissen. Ich habe Fleisch geliebt. Ich gebe es zu, ich bekenne mich. Ich habe es jeden Tag gegessen, mehrmals. Und das besonders Schädliche war, dass ich kurz vor dieser Zeit hatte ich so ziemlich das leckerste Fleischgericht entdeckt, das ich bis dahin gegessen hatte. Denn ein Adventist hat uns adventistischen, reinen Rindfleisch-Leberkäse angeboten. Und ich habe noch nie so etwas Schönes gegessen. Mit Kartoffelbrei. Mm. Unglaublich. Und außerdem war ich ein leidenschaftlicher McDonald's-Esser. Ich gebe es zu. Hat mir damals sehr geschmeckt. Aber der Punkt ist der, dass ich eine Entscheidung getroffen habe. Und meine Entscheidung war, ich will einen Bruder oder eine Schwester, ich will keinen Anstoß versetzen. Und ich versuche es mal ohne. Mal sehen, wie Gott mich da führt. Und aus einer Woche kein Fleisch essen wurden 2 Wochen und aus 2 Wochen wurden 3 Wochen und aus 3 Wochen wurden 4 Wochen. Mit heftiger Versuchung, damals arbeitete ich noch im Kino, müsst ihr wissen, in München, ich war auf dem Weg, und zur Pause, wisst ihr, was man da immer gegessen hat? McDonald's, Burger King und viele andere Sachen. Und es gab damals keine Alternativen, wisst ihr das? Zumindest kannte ich sie nicht. Und dann gehe ich zur Pause und man hat richtig körperlich gearbeitet, weil ich habe die Kinos geputzt und so. Und dann kommt man zur Pause und ich komme mit meinem selbstgemachten Brötchen da und der andere beißt in seinen Burger rein. ich bleibe stark. Es war ein Kampf. Aber wisst ihr was? Nach einigen Wochen habe ich mir gedacht, wisst ihr was? Jetzt habe ich schon 4, 5, 6 Wochen kein Fleisch mehr gegessen. Jetzt lasse ich es ganz. Ja? Das Essen, ich muss zugeben, es war für mich hart, denn das Essen hat mir nicht mehr so geschmeckt. Alles, was ich gegessen habe, hat mir nicht mehr so richtig geschmeckt. Ich kannte keine Alternativen, die es heute zu Genüge gibt. Ich kannte viele Sachen nicht. Aber ich habe mir gedacht, ich gehe diesen Weg. Gott hat mir diesen Weg gezeigt, so war ich überzeugt. Und ich gehe diesen Weg. Und der Weg ging weiter. Nur noch 1, 2 Sachen. Ich versuche bald zu schließen. Noch eine Sache, die ich sehr beeindruckend fand. Das war ungefähr zu der Zeit, nämlich als der Youth in Mission startete. Ja, das Ganze. Und ich war nicht beim ersten Youth in Mission 2007, aber ich war beim zweiten 2008. Das war direkt nach meiner Krise. Und direkt, als ich mich entschlossen hatte, bei dieser Krise übrigens vegetarisch zu werden. Ja, ohne zu wissen, dass die Gesundheitsreform dahin deutet. Okay. Und mit der Zeit wurde alles intensiver. Ich habe Internetquellen gekriegt, wo ich viele Predigten hören konnte und so weiter und so fort. Wunderbar alles. Und dann habe ich etwas bemerkt, was mir überhaupt nicht lag, weil ihr müsst eine Sache wissen. Ich bin heute hier und ich stehe und ich rede zu 50 Leuten, aber ich bin extrem introvertiert. Und ich war einer der schüchternsten Menschen, die ihr je getroffen hättet. Zumindest im nüchternen Zustand. Und jetzt kommt der Gedanke, nur pass mal auf, weißt du, zu einem christlichen Leben gehört auch die Mission dazu. Weißt du, du willst dich auch um andere kümmern. Okay, was soll's, ich überwinde mich. Und ich ging zu einem Youth in Action in La. Und ich war da schon Mitte 20, das war vor 8 Jahren oder sowas, keine Ahnung, 7 Jahren. Und dann ging man von Tür zu Tür, wisst ihr, die Andachten, die haben mir schon gefallen, wisst ihr, aber von Tür zu Tür. Ich habe schon mal bei Youth in Mission mitgemacht, aber so sehr halbherzig. Okay. Und dann gehe ich von Tür zu Tür und wisst ihr, wer mein Partner oder Partnerin war? Ich wollte nämlich jemanden, der schon Erfahrung beim Tür zu Tür hatte. Und das war ein 14-jähriges Mädchen. Ihr müsst euch vorstellen, wie alt war ich denn da? Vor 7 Jahren, so 27, 28-jähriger junger Kerl, ja, und ein 14-jähriges Mädchen gehen von Tür zu Tür und wer redet, ist genau das 14-jährige Mädchen, weil sich der andere erst einmal nicht getraut hat. Aber der Punkt ist, ich habe viel gebetet. Ich habe gebetet, Herr, hilf mir, ja, und lass mich doch jemanden für dich finden. Und während sie so noch redet, habe ich gemerkt, ich meine, sie war 14, sie konnte nicht so viel, sie hat noch nicht mit so vielen Menschen geredet, wie ich im Laufe des Lebens. Und ich bin eingestiegen ins Gespräch und habe immer öfter das Gespräch geleitet mit Leuten. Und wir hatten unglaubliche Erfahrungen. Ja, danach haben wir unsere Erfahrungen erzählt. Unglaublich. Ja, sogar Leute, die erst nicht wollten, auf einmal hat sich's gewendet, durch ein paar Worte hin, ein paar her, ein Scherzchen hier, ein bisschen da. Und schon wollten die. Ein Buch, alles Mögliche. Unglaublich. Und ich habe gemerkt, dass Gott nichts unmöglich ist. Und es kommt nicht auf unsere Persönlichkeit an und es kommt nicht auf unseren Geschmack an und es kommt schon gar nicht auf unsere Neigungen an. Für Gott sind alle Dinge möglich. Es ging weiter und mit der Zeit, nach diesem Youth in Action, kam der zweite, beziehungsweise in Bielefeld, ich bin bald zu Ende. Und es hat sich entwickelt, dass ich verstanden habe, noch bevor ich ein Seminar darüber gesehen habe, dass ich nicht mehr fernsehen sollte. Zumindest nicht die Sachen, die schlecht sind. Und mit der Zeit, es ging ohne Druck und ich habe es gemacht. Gott sei Dank, Gott sei der Lob. Weil der Punkt ist, wenn wir für ihn aktiv sind, dann spricht er auch mehr zu uns. Wenn wir ihn suchen, so gibt er uns mehr. Ja? Und der Punkt ist, dass all diese Dinge sich positiv auf mich ausgewirkt haben und nicht negativ. Noch eine Fernsehsache. Ich habe Fernsehen, was? Geliebt. Denn wisst ihr, ich habe vorhin gesagt, dass ich von Wochenende zu Wochenende gelebt habe. Aber wisst ihr, was ich zwischen der Woche gemacht habe? Ja. Ich habe Fernsehen geschaut. Ich war in der Schule, beziehungsweise in der Uni, damals war ich schon in der Uni, genau, aber vorher in der Schule. Und ja, viele Stunden, jeden Tag, meine Serien und so weiter, das war eine feste Gewohnheit bei mir. Ja. Ich konnte mich nicht durchdringen, teilweise Sachen zu lernen, weil ich, naja, ich musste meine Sendungen sehen. Ja. Aber Gott hat mich von einer Sucht nach der anderen befreit. Und es war nicht meine Leistung, muss ich dazu sagen, denn ich bin auch gar nicht der Entschlossenste. Und ja, ich will nicht alle Sachen mehr erwähnen, aber eine kurze Sache noch. Da war ich 2010 in Bielefeld. Come and See hieß die Jugendevangelisation, ähnlich wie ein Youth in Action aufgebaut. Eine Woche lang junge Leute zusammen, den ganzen Tag und abends gibt es die Evangelisation. Der Sprecher war Sebastian Braxton. Schon mal gehört? Ein berühmter Sprecher aus den USA. Damals war er noch nicht so berühmt. Und das Interessante war, ja, es war eine echt gute Zeit, tolle Andachten und so weiter. Und ich muss nochmal sagen, das ist meine Erfahrung. Ich glaube, dass es wahr ist. Aber woran prüfen wir Wahrheit? Woran? Kurze Zwischenfrage. Am Wort und an den Schriften von Schwester White. Und die Prinzipien. Warum Prinzipien? Wo in der Bibel, bitte Jugendliche, oder bei, wo in der Bibel steht eigentlich, dass man nicht rauchen sollte? Vielleicht im 1. Thessalonikerbrief oder Johannes? Nein? Nirgends. Aber es steht, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und Schwester White schreibt dann später, dass Rauchen schädlich ist. Wir haben es nur von Schwester White. Von nirgendwo sonst. Natürlich heute von der Medizin, damals nicht von der Medizin. Ganz im Gegenteil. Okay, das bedeutet, es gibt gewisse Prinzipien, die wir anwenden müssen. Und ein Prinzip war ganz interessant, dass ich einfach wachsen durfte durch Gottes Gnade. Und eines Tages bin ich beim Frühstück und mein Frühstück wurde immer wieder andersartig. Denn im Laufe der Zeit habe ich immer mehr Sachen entdeckt, die ich nicht mehr für richtig halte, zu essen. Und dann eines, wisst ihr, es war für mich immer schwer, weil ich kannte keine Alternativen. Also habe ich auf die nächstliegende Alternative, die nicht immer besser war, gegriffen. Ja? Und dann hatte ich mein Standardfrühstück. Ihr müsst wissen, ich war lange Jahre lang ein Gewohnheitstier. Das bedeutet, ich habe in der Regel jeden Morgen dasselbe gegessen. Ja, mit ein paar Variationen. Aber wenn ich mich mal an etwas gewöhnt habe, dann esse ich meistens dasselbe. Heute versuche ich, also ein bisschen zu umzustellen, aber die Gewohnheiten sind oftmals noch stark. Und jetzt war ich dabei, mein Frühstück einzunehmen beim KMNC und dann kam der Sprecher, wir haben uns gut verstanden, und tippt mich auf meine Schulter und sagt, oh Mario, du isst Nutella, also Schokolade? Und ich so, ja. Ah. Und er geht weiter. Und ich habe mir gedacht, was ist denn da falsch drin? Das ist meine Erfahrung, Leute, selber nachforschen. Aber der Punkt ist, es war ein Vorwurf in der Stimme, aber ohne vorwürflich zu sein. Und mich hat es interessiert. Also habe ich nachgeforscht und bin zu welchem Schluss gekommen, Mediziner? Naja, selber nachprüfen. Auf jeden Fall hat es einige Inhaltsstoffe, die wir auch im Kaffee haben. Okay. Und eine letzte Sache noch. Bei dieser Jugendevangelisation passierte nämlich etwas. Ich war schon auf dem Weg, aber mir war klar, für mich macht normale Sachen nicht unbedingt Sinn. Ich will etwas, was Sinn macht. Ich habe so viele Jahre an Sinnlosigkeit ausgegeben. Wisst ihr das? Ich wollte etwas, was Sinn macht. Und ich hatte schon Kontakt geknüpft mit Professor Hasel von Southern Adventist University. Ja? Und ich habe Archäologie studiert, wisst ihr. Und für mich war die Richtung, naja, so viele gibt es ja nicht, die das studiert haben, aber an theologischen Seminaren ist es gebraucht. Und ich hatte guten Kontakt und er hat gemeint, ja klar, du findest sicher was, du musst nur örtlich ein bisschen flexibel sein. Ja? Weil diese Universität braucht vielleicht niemanden, keine Archäologie, Experten, aber eine andere braucht jemanden, da musst du ein bisschen örtlich und ein bisschen was du unterrichtest, flexibel sein. Ja? Und dann kriegst du mit Sicherheit was. Ja? Das war mein Weg, dachte ich. Nun 2010 bei dieser Jugendevangelisation dämmerte es mir, dass ich eigentlich an der Front sein sollte. Und ganz zum Schluss gab es einen Aufruf, einen radikalen Aufruf von Sebastian Braxton. Und ein Teil dieses Aufrufes war, wer möchte in die Vollzeitmission? Nicht einfach nur gewisse Sachen. Das eine war gut. Was ich vorhatte, war richtig gut. Aber Gott hatte einen anderen Plan. Und sehr logisch war dieser Plan nicht, aus heutiger Sicht, menschlicher Sicht, sage ich mal. Denn als Professor, oder dann wäre ich ja kein Professor, aber Dozent, ja, hast du einen schönen Job, einen anerkannten Job. Du wächst, du kannst deinen Doktor machen, du kannst PA und so weiter. Du bist angesehen, du machst interessante Sachen, verdienst genügend Geld. Naja, Gott hat mich in eine Arbeit geschickt, wo ich nicht so viel Geld verdiene, wo ich mehr arbeite, wo ich häufig nicht sehr angesehen bin, ganz besonders, wenn man die Wahrheit verkündigt, sage ich einfach mal, aus meinen langen Erfahrungen. Was heißt lang? Jetzt sind es 5,5 Jahre. Aber der Punkt ist, in vielen Situationen ist man nicht sehr angesehen und das ist wirklich eine Richtungsweisung für die Zukunft. Wenn man Dinge verkündigt, die nicht der Norm entsprechen, sondern Gottes Norm, ist man nicht so angesehen. Das ist nun mal so. Und ich muss sagen, dass das meine Feuerprobe war, die letzten Jahre. Die absolute Feuerprobe. Ich kann sagen, dass ich mehr Verfolgung und mehr Schlechtes erlebt habe als je zuvor. Obwohl ich vorher viele Schwierigkeiten und Probleme hatte. Aber gerade diejenigen, die man als konservativ einstuft, und ich bin kein Namensnenner hier, aber man denkt ja normalerweise liberal, die mögen das nur nicht, oder? Ich sag euch, drum habe ich am Anfang die Frage gestellt, bin ich Laodicea? Und der Punkt ist, wenn ich denke, dass ich einen gewissen Standard erreicht habe und für mich es reicht und ich nichts mehr zu ändern habe, dann ist völlig egal, alles rechts von diesem Laodicea-Zustand ist ein Anstoß für mich. Versteht ihr, wenn ich diese Einstellung habe und jemand kommt mit der Wahrheit, hey, du solltest noch das verändern, dann reagiere ich nicht anders wie die ganz links sind. Vielleicht sogar noch viel schlimmer. Das ist meine Erfahrung. Aber wisst ihr was? Jede Feuerprobe hat was Gutes. Und ich dachte nämlich vor diesen Feuerproben, wisst ihr, was ich dachte? Und ich war aufrichtig in dem, was ich denke. Ich dachte nämlich, ich habe die Leute nicht ganz verstanden, die etwas gegen jemanden hatten oder die jemanden gehasst haben oder irgendwie sowas. Ich habe das nicht so richtig verstanden. Wisst ihr warum? Die Leute konnten mir tun, was sie wollten. Ich habe sie nicht gehasst. Ja, natürlich hatte ich Leute, die ich mehr mochte als andere, klar. Aber ich mochte alle Menschen. Wisst ihr, was passiert, wenn jemand euch verfolgt? Dann hat man mit ganz anderen Dingen zu kämpfen, die man nicht dachte, dass sie da sind. Und so läutert uns Gott auf dieser Feuerprobe. Ich schließe mit dem Text in Johannes 12, 35. Das ist nur ein Teil meiner Erfahrung. Und ich hoffe, es konnte für manch einen eine Erbauung sein. Die Bibel sagt uns in Offenbarung 12, sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Und wir brauchen ein Zeugnis, das uns zur Wahrheit führt. Übrigens, ich glaube nicht, dass wenn ich hier bleibe, wo ich bin, dass ich dann erlöst werde. Wenn ich jetzt abbreche, egal was ich verändert habe, und denke, ich bin gut genug, wisst ihr, was dann passiert? Dann reihe ich mich in die vornehmen Laodiceaner. Ich sage nicht, dass ich es nicht bin. Ja, in meinem Denken, ich muss mich selbst prüfen, wo ich es bin. Versteht ihr, was ich meine? Aber in dem Augenblick, wo ich denke, ich habe genug erreicht, ja, jetzt kann ich abblicken, ist alles vorbei. In Johannes 12 sagt Jesus in Vers 35, da sprach Jesus zu ihnen, und ich mische diese Übersetzung, die ich in Schlachter habe mit Luther, noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt im Licht, solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Der Wind, wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Der Weg der Erlösung kann sehr einfach sein. Johannes sagt, Seine Gebote sind leicht. Aber was wir anfangen müssen, ist Gott zu vertrauen, dass er recht hat. Denn das war mein Punkt. Ich dachte lange Jahre, ich habe recht. Und eigentlich wusste ich, Gott hat recht. Ja, ich wusste schon, dass er recht hat. Nur ich wollte recht haben. Und der Punkt ist, akzeptiere es, Gott hat recht. Was er als Wahrheit darstellt, das ist wahr. Das muss unser Standard sein. Ich weiß, dass nicht jeder auf demselben Stand ist, es auszuleben. Aber in dem Augenblick, wo ich sage, nein, was Gott sagt in seinem Wort oder bei Schwester Weid, nachdem wir es studiert haben, und sage, nein, ich denke, ich meine anders, nachdem wir studiert haben. Ja? In dem Augenblick rebelliere ich. Lasst uns mit Gott gehen, mit ihm wandeln, zulassen, dass er uns verändert von einem Tag zum nächsten. Von einer Herrlichkeit zur nächsten. Nichts ist eine Erlösungsfrage und alles kann eine sein. Und Gott wird uns führen. Gott wird uns führen, mit Sicherheit. Ja, es gibt nichts, was wir nicht schaffen können mit ihm. Es ist eine Entscheidung. Und wenn wir die Tag für Tag treffen, dann wird er uns ans Ziel bringen. Amen.